in Veränderungen Gott erleben. Das ist das Thema für diesen Gottesdienst, was wir gewählt haben. Wir haben es schon gehört. Vor einigen Monaten ist mir ein Buchtitel begegnet. Ein neues Buch ist bei SCM erschienen. Es heißt, nur wer sich ändert, bleibt lebendig. Wir haben es dann auch angeschafft für unsere Arbeit der Neuen Hoffnung, weil wir gesehen haben, das trifft ja mitten ins Herz von den Themen, mit denen wir es so oft zu tun haben. Eben Veränderungsprozesse. Wie ist das mit der Veränderung? Die einen lieben die Veränderung, die anderen hassen sie. Und das hat was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Kennt ihr vielleicht stetige Typen, Initiative, Dominante, Gewissenhafte oder was auch immer für eine Unterteilung? Ich bin auch so ein stetiger Typ, der immer ein bisschen Angst hat vor Veränderung. Verliere ich da irgendwie meine Sicherheit? Und ich nehme an, einige, die jetzt zuhören oder hier im Saal, geht das so ähnlich. Veränderungen, das ist mir deutlich geworden, sind irgendwie der Preis für Lebendigkeit. Der Preis, dass wir lebendig bleiben. Ja, bei Neue Hoffnung, hat Birgit schon berichtet, haben wir sehr viel mit Menschen zu tun, die durch Veränderungen gehen. Am Wechsel des Einsatzortes in der Mission oder Ende des Dienstes, weil in dem Land Krieg ausgebrochen ist oder eine Krankheit. Es gibt so viele Einschnitte und mit diesen Themen haben wir es sehr, sehr oft zu tun. Es gibt aber auch Leute, die kommen einfach im Heimataufenthalt für ein paar Tage zur Neuen Hoffnung und gönnen sich diese Auszeit sozusagen prophylaktisch, weil sie wissen, der Dienst ist anstrengend und es ist gut aufzutanken und es ist gut zu reflektieren. Ja, und was mir aufgefallen ist, manchmal kommen Leute zu uns, die sind schon 30 Jahre in der Mission. Wow, man stellt sich das mal vor, 30 Jahre Dienst an einem schwierigen Ort in dieser Welt. Und doch stelle ich fest, manche von ihnen sind so frisch, so lebendig geblieben. Und da frage ich mich wirklich, was ist das? Was machen diese Leute richtig? Oder allgemein gesagt, was hält Menschen lebendig? In der Natur können wir, denke ich, auch eine Antwort finden. Die Lebendigkeit hat was damit zu tun, dass ich eine Veränderung, einen Wandel geschehen lasse. Wenn wir uns die Laubbäume anschauen, was die für einen Wandel vollziehen, vom Winter, wo sie kahl dastehen, über die Knospen, die Blätter, der Sommer und wieder das Abfallen der Blätter und das Früchtebringen gehört natürlich dazu. Fantastisch. Gottes Bild, Vorbild in der Schöpfung, was wir uns anschauen können. Lebendigkeit heißt Verwandlung. Jetzt können wir mal die nächste Folie, bitte. Da habe ich einen kleinen Cartoon. Ich weiß nicht genau, ob ihr es einigermaßen erkennen könnt. Leider gab es den nicht in einem größeren Format. Ihr seht hier den Herrn Schmetterling in seinem Auto. Ihr seht die großen gelben Flügel, ein Schmetterling. Er kommt in eine Polizeikontrolle und muss seinen Führerschein vorzeigen. Der Polizist schaut verdutzt auf sein Passfoto im Führerschein, denn darauf ist eine kleine grüne Raupe zu sehen. Und daraufhin sagt der Schmetterling, das ist ein altes Foto. Das hat mir einfach gefallen. Ja? Ist doch cool. Wir alle können uns weiterentwickeln mit Gottes Hilfe. Gott hat noch mehr vor. Gott will uns auch zeigen, ja, was er alles in uns gelegt hat. Und das erfordert eben auch manchmal diese Verwandlung, wie von der Raupe zum Schmetterling. Auch in der Bibel fällt mir auf, diese Leute, die von denen wir in der Bibel hören, wie Abraham, wie Josef, wie Ruth oder Jesus selbst, die sind alle durch große und meist schmerzhafte Veränderungen gegangen. Ja? Diese, die ich gerade genannt habe, haben alle ihr Heimatland verlassen. Jesus hat sogar sein Heimatland, den Himmel, verlassen. Das war mit Schmerz verbunden. Abraham, Josef, wir kennen das. Wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Wagnis war dabei bei diesen Lebensgeschichten. Bei Ruth, sie hat ihren Mann verloren. Sie hat ihre Heimat verloren. Und doch am Ende waren diese Leute überaus gesegnet. Und andere wurden, wie etwa bei Abraham, wo wir das alle kennen, wurden durch sie gesegnet. Oder auch bei Josef. Gott segnet es, wenn wir uns auf Veränderung, auf schwierige Prozesse einlassen. Ja, in manchen Sprachen bedeutet das Wort Krise ja auch Chance. Ja? Und wir wollen uns ein klein bisschen damit beschäftigen. Ist klar, gibt es viele Veränderungen in unserem Leben. Das ist völlig klar. Nicht alle sind problematisch. Aber doch kann kein Mensch verhindern, dass auch die eine oder andere Krise an uns herankommt, uns zu schaffen macht. Und die Frage dabei ist, wie gehen wir, wie überstehen wir die Krise? Gehen wir daran zugrunde oder gehen wir gestärkt daraus hervor? Und Birgit wird uns kurz ein bisschen was erläutern über verschiedene Arten von Veränderungen. Wir nennen das auch Übergänge. Ja, das Leben ist voller Veränderungen und Übergänge und dazu haben wir auch eine Folie. Das wird Birgit jetzt zeigen.
Ja, das ist so ein grundlegendes Thema, das wir immer wieder auch mit unseren Missionaren, mit den Leuten, die zu uns kommen, besprechen. Veränderungen. Da gibt es einmal die ganz natürlichen Veränderungen, durch die wir alle durchgehen, ob wir wollen oder nicht. Wir sind alle gewachsen, wir sind alle älter geworden, wir waren alle mal ein Kleinkind, das ein Schulkind wurde, irgendwann ein Teenager, dann eine junge Erwachsene. Das sind die natürlichen Veränderungen, die wir alle im Leben haben. Das nächste. Dann gibt es Freiwillige. Wir entscheiden uns für irgendetwas. Wir entscheiden uns zu heiraten, freiwillig, in unserer Kultur freiwillig. Oder wir entscheiden uns, Single zu bleiben. Oder wir entscheiden uns, ins Missionsfeld zu gehen. Ja? Das sind freiwillige Veränderungen. Mit denen kann man noch ganz gut leben, weil man hat ja die Entscheidung selbst getroffen. Schwieriger wird es schon bei den erforderlichen Veränderungen. Die sind nicht unbedingt freiwillig, aber man muss sich darauf einlassen. Zum Beispiel, das Visa läuft aus und ich muss jetzt das Land verlassen. Das habe ich mir nicht freiwillig so ausgesucht. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, jetzt meinen Schwiegervater freiwillig zu pflegen. Ja, also das war jetzt erforderlich. Und ich habe auch ein volles Ja dazu, weil er sehr, sehr viel Segen in unser Leben gebracht hat. Aber es war erforderlich jetzt. Ist schon ein bisschen schwieriger. Und wir haben sehr viele Leute, die in diese Kategorie fallen. Bedingungen, die sich verändern, politische Ursachen und ganz oft in den Einsatzländern, die plötzlich eine Veränderung nötig machen. Und dann gibt es noch die traumatischen Veränderungen. Da passiert ein Raubüberfall aufs Team. Da gibt es eine Schießerei. Jemand kommt dabei ums Leben, den ich persönlich kenne. Da passiert eine Naturkatastrophe und mein ganzes Lebenswerk, mein ganzer Einsatzort ist plötzlich zerstört. Ich muss weg. Ich kann hier nicht mehr sein. Ja? Oder es verändert sich alles. Und je weiter wir von natürlich, freiwillig, erforderlich Richtung traumatisch gehen, umso schwieriger ist es, mit diesen Veränderungsprozessen auch innerlich zurechtzukommen. Und das ist eines unserer Grundthemen, mit denen wir uns beschäftigen.
Danke. Ich möchte gemeinsam mit euch eine weitere Grafik anschauen. Und zwar haben die Veränderungen, habe ich schon gesagt, ja oft etwas Krisenhaftes an sich, diese stärkeren Veränderungen, ein Umzug, ein Todesfall, eine Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes. Und es ist sehr interessant, sich mal diesen Verlauf anzuschauen. Wie hat Gott uns Menschen geschaffen? Durch welche Phasen geht man in einem Verlust oder in einer Veränderung? Das ist sehr nah beieinander. Wir schauen uns deswegen jetzt mal diesen Trauerprozess an, genau. Ihr findet übrigens eine ganz ähnliche Thematik im Internet auch unter dem Thema die Change-Kurve oder die emotionale Achterbahn in Veränderungen. Das ist alles das Gleiche. Dann können wir das uns mal anschauen. Ihr seht hier, dass da eine Kurve beschrieben ist, hatte ich schon erwähnt, wie ein Tal. Ja? Und wir schauen uns das mal an. Von links gesehen, jawohl, jetzt kommt die Grafik wunderbar raus, läuft unser Leben so ganz normal, wie wir eben gesungen haben, everything is like it should be, ja, das Leben läuft gut, man ist zufrieden, alles stimmt, Familie, Geld, Freundschaften und so. Und dann passiert ein Verlust, der rote Pfeil hier. Ja? Denn jeder Verlust, ob groß oder klein, zieht einen Trauerprozess nach sich. Ja? Und dann kommen wir in eine erste Phase, wenn uns plötzlich etwas überrascht, ein Verlust. Sagen wir erfahren, dass unsere Arbeitsstelle gestrichen wird. Dann ist die erste Reaktion, und das ist bei allen Menschen gleich, Schock. Ich fühle mich wie leblos, wie gefühllos. Und wir sagen so Sätze wie, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich träume. Ja? Das ist diese Phase, die Verleugnung. Und das ist für jeden Menschen unangenehm. Kein Mensch mag solche Erfahrungen. Und wir können mal weitergehen. Viele Menschen versuchen, dem Tal der Trauer, was jetzt folgt, auszuweichen, indem sie über dieses Tal hinüberspringen, wie der grüne Pfeil zeigt, und anderen dienen wollen und anderen und sich ablenken und versuchen einfach vom eigenen Schmerz wegzuschauen. Das kann man machen, aber damit wird die Trauer nicht verarbeitet. Wir können mal weitergehen. Denn es ist besser, wenn wir uns der Trauer stellen, wenn wir uns der Veränderung stellen. Dann kommt die zweite Phase. Nach dem anfänglichen Schock der Verleugnung kommen Menschen, die in einer schweren Veränderung stehen, in diese Phase, die könnte man mit Chaos bezeichnen. Gefühlsmäßiges Chaos. Angst kann sehr stark da sein. Warum ist mir das passiert? Aber auch Zorn. Warum konnte mir das passieren? Auch Zorn gegen Gott. Warum lässt er das zu? In dieser Phase fragen Leute auch sehr häufig danach, was ist der Sinn? Das ist so sinnlos. Ja, man hat den Boden unter den Füßen verloren. Und dann geht es in die nächste Phase und das ist die Talsohle. Und die Worte, die dort stehen, die mag kein Mensch. Sie sind einfach nicht schön. Man kommt auf diese Talsohle der Trauer. Hier ist halt eine Traurigkeit vorherrschend, eine Antriebslosigkeit, eine Bedrücktheit. Und manchmal fragen Leute, auch manchmal die Gäste, ja, wenn wir diese Grafik mit einbeziehen, ja, wie lange dauert das denn? Es dauert so lange, wie es dauert. Denn der Trauerprozess ist ganz und gar individuell und hängt ja davon ab, was für eine Veränderung man gerade durchlebt. Und irgendwann kommt man an den Punkt der Akzeptanz. Und der läutet die letzte und vierte Phase ein. Die Akzeptanz heißt, mein Leben hat sich verändert. Ich habe zwar etwas verloren, aber ich habe es überlebt. Das Leben geht trotzdem weiter. Ja? Und dann folgen so Schritte wie, ich probiere Neues aus, ich wage mich vielleicht mal wieder unter die Menschen. Ich probiere wieder Kontakte zu aktivieren, Versuch und Irrtum, man probiert einfach aus, was geht denn so. Man sucht neue Beziehungen, langsam wächst neue Hoffnung. Und dann kann man in einer neuen Qualität auch anderen Menschen dienen. Denn man hat selber diesen Prozess durchlaufen, der so tief geht. Wenn ich davon spreche, habe ich selber großen, großen Respekt vor dieser Kurve, vor diesen schweren Prozessen. Ja? Aber ich sehe, dass die Bibel diese schwierigen Themen ganz und gar nicht ausklammert, sondern sie oft zentral in den Mittelpunkt stellt. Dazu kommen wir gleich. Ja, und dann geschieht eine Anpassung an den Verlust. Man ist das Tal der Trauer, der Veränderung, hat das durchlaufen. Und faszinierend ist, dass es Menschen gibt, die nach dem Durchlaufen einer Veränderung, eines Verlustes, am Ende höher, mit neuen Fähigkeiten, auf einem höheren Niveau ankommen, als sie vor dem Verlust waren. Ist doch faszinierend, dass sowas möglich ist. Die meisten Menschen schaffen das nicht alleine, sondern es sind oft Menschen, die ganz bewusst auch Hilfe gesucht haben. Es gibt natürlich in dieser Kurve, das will ich nicht verschweigen, auch die Möglichkeit, an dem Tiefpunkt der Trauer, der Schuldgefühle, der Einsamkeit, da kann man auch abstürzen. Es kann auch passieren, dass man irgendwo krank wird an diesem Punkt oder das nicht übersteht. Deswegen ist die Krise gleichzeitig Chance. Ich hoffe, das wird hier ein bisschen deutlich. Wir wollen uns in einem Bibeltext anschauen, wie Menschen, wie zwei Christen, frühe Christen, wie die damit umgegangen sind, dass sie eine Krise hatten. Ich lese Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Eine bekannte Geschichte, ich möchte sie aber nochmal lesen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in einen Ort, der lag von Jerusalem bei 2 Stunden Wegs. Das Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und besprachen sich miteinander, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem der Einzige, der nicht wisse, was in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Und auch haben uns erschreckt etliche Frauen aus unserer Mitte, die sind früher bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen sie, haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben all dem, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an bei Mose und allen Propheten und legte in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe zu dem Ort, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe doch bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren, und welche sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschien, und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre, als er das Brot brach. Diese beiden, Kleopas und der andere, dessen Namen wir nicht erfahren, die waren in einer Krise. Man stelle sich vor, die hatten ihre Berufe oftmals zurückgelassen, waren 3 Jahre mit diesem besonderen Jesus durchs Land gezogen, hatten seine Wunder gesehen, alles, was er tun konnte. Und hatten gehofft, das sagen sie ja, er würde Israel erlösen, und sie dachten an die Herrschaft der Römer. Und die beiden sind am Boden zerstört. Ihr Freund, ihr großer, besonderer Freund, war gekreuzigt worden, unglaublich. Er war tatsächlich gestorben, er hat kein Wunder getan und konnte vom Kreuz runterspringen. Nein, er war definitiv tot. Die beiden waren an einem Tiefpunkt. Und wie Genau wie alle Menschen, wenn wir in eine Krise geraten, fallen wir oft in alte Muster zurück. Wir alle gehen dann zu dem zurück, was uns vertraut erscheint. Und das machen die beiden auch. Sie gehen nach Hause, nach Emmaus. Jerusalem is over. Ja? So scheint es für sie an diesem Punkt. Und was können wir von denen lernen, wie sie mit der Krise umgehen? Es wird ganz zu Anfang berichtet, diese beiden unterhielten sich miteinander. Das ist keine Nebenbei-Bemerkung, das ist ganz wichtig. Schaff dir eine Möglichkeit zu erzählen, was dir passiert ist, wenn du in einer Krise steckst, wenn dich eine Veränderung hart getroffen hat. Such dir jemanden, ich hoffe und wünsche, du hast Freunde, denen du erzählen kannst, ohne irgendwie die Worte auf die Goldwaage zu legen, was dir passiert ist. Diese beiden haben sicher alles frei von der Leber erzählt. Ja, wie könnte das sein? Wir dachten doch, er würde Israel erlösen. Das schafft schon eine wunderbare Erleichterung. Einmal heißt es, sie blieben traurig stehen. Ganz typisch, Trauerkurve. Wenn man in der Trauer ist, dann bleibt man stehen, man ist wie gelähmt. Und die blieben buchstäblich auf ihrer Wanderung an einem Punkt stehen. Und dann kommt dieser Fremde dazu. Der Fremde, den wir gut kennen, aber sie kannten ihn nicht. Und er fragt sie, was ist denn passiert? Dieser Fremde stellt einfache Fragen. Wir müssen einfach nur herausgefordert werden, zu erzählen, was ist uns passiert. Und das schafft eine große Erleichterung, wenn wir in Krisen stecken. Und dann erzählen sie, was passiert ist. Und auffällig ist, diese beiden erkennen Jesus nicht. Ihre Augen wurden gehalten, heißt es da. Aber das ist bei uns auch sehr oft der Fall. Wenn wir in Krisen sind, auch wir Christen, dann können wir oft Gott, Jesus, gar nicht richtig sehen. Wir sehen nur noch das Problem. Wir fragen uns, wie soll es jetzt weitergehen? Wie kann ich das überstehen? Und wir sehen Jesus oftmals nicht. Aber es geht weiter. Es ist eine wunderbare Geschichte und die geht weiter. Und Jesus erklärt ihnen jetzt ausführlich, was in der Schrift über ihn gesagt ist. Jemand nannte das mal Bible School to go. Ja. Jesus erklärt den beiden, was sie eigentlich schon wissen. Aber sie mussten das neu hören. Sie mussten in ihrer Situation hören, dass das ja alles nach Plan gelaufen war mit Jesus. Dass das ja vorausgesagt war. Und sie sind fasziniert irgendwie. Dieser Fremde ist, er ist so eine tolle Persönlichkeit. Und dann kommen sie nahe an ihr Dorf. Und hier ist eine ganz wichtige Begebenheit. Jesus wollte weitergehen. Er stellte sich, als ob er weitergehen will. Es war ja kein Bekannter, es war ein Fremder. Und dann sagen die beiden zu Jesus, bleib doch bei uns. Guck, es wird Abend, es wird dunkel. Und Jesus lässt sich einladen. Und er geht mit ihnen in das Haus. Sie sitzen zu Tisch. Jesus übernimmt die Gastgeberrolle. Er dankt für das Brot. Er bricht es. Und sie erkennen Jesus. Wow, er lebt noch. Das muss man sich mal gefühlsmäßig vorstellen. Man erkennt den Herrn. Er ist wirklich auferstanden. Das ist das wunderbare Wunder. Was passiert? Ja, das ist ein starkes Beispiel, wie ich finde, wie diese beiden mit der Krise umgehen. Und was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle ist, die beiden haben Jesus eingeladen. Wir hätten ja auch sagen können, ja, es ist, wie es ist alles. Unser Leben ist, wie es ist. Dieser Fremde, ja, ganz interessant. Aber zum Glück haben sie ihn eingeladen. Mitten in ihr Privates, in ihre Wohnung. Und Jesus verwandelt es. Es ist doch sagenhaft, wie diese Geschichte endet. Die sind neu begeistert. Die sagen, die Hoffnung ist wieder da, neue Hoffnung, buchstäblich. Die gehen 12 Kilometer zurück. Vielleicht fragst du dich, ja, wie kann ich denn Jesus zu mir einladen? Wir sehen ihn ja heute nicht mehr. Da möchte ich euch gerne in etwas hineinnehmen, was wir immer wieder mit den Gästen bei Neue Hoffnung machen. Einmal ist es wichtig zu verstehen, wie ein Trauerprozess, wie ein Veränderungsprozess verläuft. Das ist wichtig. Aber die Frage bleibt ja doch immer auch, wo gehe ich denn mit meinem Schmerz jetzt hin? Ja? Jesus, jemand hat mal zwei Hauptzeugnisse über Jesus unterschieden. Das eine ist, was Johannes der Täufer sagt in Johannes 1, Vers 29. Da ruft Johannes der Täufer aus, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Kennen wir. Aber kennen wir auch das Selbstzeugnis von Jesus, was er in Lukas 4 in seiner Heimatstadt Nazareth über sich sagt? Das ist seine Regierungserklärung, ganz am Anfang seiner Wirkungszeit. Ich lese uns diese paar Verse. Lukas 4 ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er es auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Zitat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das sagt Jesus, dafür bin ich gekommen. Jesaja hat es angekündigt. Und es ist interessant, hier ist nicht von Sünde die Rede, sondern hier sind Bilder, den Armen eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft bringen. Wer sind die Armen? Es geht nicht hier um Besitz. Es geht um die Menschen, die arm sind im Herzen, so wie es in den Seligpreisungen heißt, die geistlich Armen, die leer sind, die sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen. Alles, was ich fühle, ist Schmerz. Für die ist Jesus gekommen. Und die Blinden, die blind sind durch alles, was um sie herum passiert ist, an Krise, an Traurigkeit, für die bin ich gekommen. Und die gefangen sind in vielerlei Dingen. Im Schmerz sind viele Menschen gefangen, manche auch in Bitterkeit. Für die bin ich gekommen, sie frei zu machen. Jemand hat es so formuliert, Sündhaftigkeit ist nicht unser einziges Problem. Wir werden verletzt durch unsere eigenen Sünden, aber auch durch die Sünden anderer. Wenn Jesus nur für unsere Sünden gekommen wäre, was würden wir dann mit unserem Schmerz anfangen? Und es ist so interessant, dass uns genau dieser Jesaja deutlich macht, das Kreuz Jesu ist auch der Ort, wo wir unseren Schmerz loslassen können. Nicht nur unsere Sünde, auch den Schmerz. Ihr kennt alle diese Stelle, Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Jesus ist unser Sündenträger und unser Schmerzensträger geworden. Wir machen das als eine praktische Übung mit den Gästen bei Neue Hoffnung. Immer wieder, nicht immer, aber sehr oft. Wir bitten Sie, jede schmerzliche Erfahrung in dem Prozess des Reflektierens Ihres letzten Einsatzes auf ein Zettelchen zu schreiben. Ihr kennt doch alle so Notizzettel. Und sagen Ihnen, schreib für jede Sache, die du verloren hast, die dein Herz schmerzt, einen neuen Zettel. Und das machen die dann bis zum nächsten Gespräch. Und dann machen wir eine Zeit am Kreuz. Und das ist so bewegend. Da fließen oft die Tränen. Die Leute lesen uns einmal vor, was ihr Herz schwer gemacht hat, wo der Schmerz ist. Denn Jesus hat die Leute auch immer gefragt, denen er geholfen hat. Was möchtest du, dass ich für dich tun soll? Jesus ermutigt uns zu sagen, wo es weh tut. Das geht total gegen unsere Natur. Aber wir lassen die Leute diese Zettel vorlesen und ermutigen sie dann, sie in das Körbchen, was wir aufstellen, mit dem Kreuz Jesu loszulassen. Ja, das ist ganz wichtig. Und das kann jeder auch zu Hause machen. Sehr gut auch mal mit einem Freund oder einer Freundin dabei. Macht so eine Zeit am Kreuz. Schreibt die Dinge auf. Die Verluste eures Lebens. Den Schmerz. Und lasst sie am Kreuz bei Jesus los. Denn er hat es am Kreuz getragen. So wie er die Sünden getragen hat, hat er auch den Schmerz getragen. Es ist ein Glaubensschritt. Wir glauben und vertrauen. Und deswegen ist es gut, dass man das möglichst mit jemandem gemeinsam macht, der einen unterstützt, der für einen beten kann. Und mit dem eigenen Schmerz an das Kreuz geht, wo Jesus den Schmerz für uns alle erduldet hat. So dürfen wir von diesem großen, wunderbaren Angebot Gebrauch machen. In Veränderungen Gott erleben. Ich denke, es ist deutlich geworden, das ist keine Sache für so ein leichter Spaziergang am Sonntagnachmittag. Es ist auch nicht unbedingt etwas, was man schnell mal so macht. Heute können wir alles schnell haben, schnell einkaufen, schnell irgendwo hinfahren oder fliegen. Ich möchte euch ermutigen, euch einzulassen. Jesus hat, als er Jesaja zitiert, da gibt es noch den dritten Vers in Jesaja 61, da geht es um die Trauer, ganz stark um die Trauer. Und Jesus sagt, er ist gekommen zu trösten alle Trauernden. Es ist nicht, dass ich dieses Thema so furchtbar liebe, sondern es ist einfach ein Thema, was alle Menschen irgendwann betrifft. Und damit dürfen wir zu Jesus gehen. Jesus hat ein Herz für die Schmerzen. Er hat immer ein Herz gehabt für die Benachteiligten, für die, die das Gefühl haben, ich habe keine Chance mehr. Mir ist alles genommen oder ich sehe keinen Sinn mehr. Und ich mache euch ganz viel Mut, dass ihr es wie die Emmausjünger erlebt, dass Gott euer Herz anrührt, den Schmerz nimmt und euch Freude zurückschenkt. Dass er die Gefangenen, die Fesseln löst und ihr wieder frei seid. Das ist ein Wunder und Gott tut es immer wieder, weil er zu seinem Wort steht. Vieles geschieht in Prozessen und ich mache euch sehr viel Mut, euch darauf einzulassen. Amen.